Einen wunderschönen guten Morgen heute am 16. Februar zu diesem Gottesdienst. Schön, dass ihr alle hier seid. Schön, dass du heute hier bist. Es ist eigentlich wirklich schön, heute hier zu sein. Vor allem, weil wir nicht alleine hier sind. Also nicht nur die Leute rechts und links neben euch sind da und haben es hierhin geschafft, sondern auch Gott ist mitten unter uns. Und genau weil er hier ist und weil er für uns da ist, feiern wir diesen Gottesdienst. Und ich möchte jetzt zu Beginn eben halt mit diesem himmlischen Vater reden. Vater, danke, dass wir in deinem Namen heute hier zusammenkommen dürfen. Danke, dass wir Gottesdienst feiern dürfen. Danke, dass wir hier einfach die Möglichkeit haben, zusammenzukommen. Und danke auch, dass du mitten unter uns bist, dass du diesen Gottesdienst leitest und dass wir ihn in deinem Namen feiern dürfen. Amen. Wir wollen ein erstes Lied gemeinsam singen. Herr, wohin sonst? Hast du heute Morgen schon einen Blick in den Flyer geworfen, der vorne auslag? Mal auf das Thema geschaut in Beziehung leben, konsequent und ausdauernd. Ein spannendes Thema. Ich habe mir einige Gedanken gemacht. Was soll das heißen für mich? Was möchte uns Arne heute sagen? Was für ein Thema ist das vielleicht auch für mich? Was für ein Thema ist das für dich? Ich habe ein bisschen Brainstorming betrieben. Das macht man dann heutzutage bei solchen Themen. Und habe dann überlegt, okay, diese Begriffe, was machen die bei mir? In Beziehung leben, gut, mit anderen Menschen zusammen. Das erste ist natürlich direkt die Beziehung zu seinem Partner. Ehe, okay, konsequent und ausdauernd. Ja, das passt. Ich meine, wir haben den Valentinstag gerade eben gehabt. Also welches Thema passt da nicht besser zum Gottesdienst? Und dann habe ich weiter drüber nachgedacht, mal über diesen Tellerrand hinauszuschauen, weil Beziehung führt man ja nicht nur zu seinem Partner, sondern zu vielen anderen Leuten. Und da ist mir eine Sache direkt aufgefallen. Und zwar hat unsere Firma jetzt vor kurzem einen Namen gewechselt. Und das Coole dabei ist, dass unsere Marketingabteilung ein ganz neues Konzept dazu aufgestellt hat und es gab T-Shirts. T-Shirts mit dem Firmenlogo drauf. Ich habe es heute nicht mitgebracht, weil es bei mir gerade in der Wäsche liegt. Und dachte mir, ja, das ist sowas. Ich meine, mit seinen Arbeitskollegen, man hat eine Firmenstrategie, man arbeitet zusammen und dann noch das T-Shirt, um das nach außen auch zu zeigen, dass man dazugehört und das Ganze auch irgendwie den Leuten erkennbar zu machen. Und der Arne hat was vorbereitet. Ich habe das ein bisschen weiterentwickelt und würde gerne mit euch ein kleines bisschen was spielen. Ich habe das ganze Spiel mal getauft. Von wem ist die Rede? Ich lese kurz eine Beschreibung vor. Wenn ihr wisst, um wen es geht, ist keine explizite Person, sondern eine Personengruppe, ruft es rein, das würde mir schon reichen. Genau, von wem ist die Rede? Erstens, in ihrem Bekleidungsstil setzte die Bewegung der industriell gefertigten Massenmode provokant eine in Eigenproduktion hergestellte Hippies, genau. Kriegen wir es? Ja, genau, der Hippie-Bus. Das ist doch wiedererkennbar, genau. Ungefähr zeitspannmäßig bleiben wir in der Richtung. Die Jüngeren müssen jetzt das Geschichtsbuch rausholen. Die Älteren erinnern sich an ihre, ja, weitestgehend Jugend zurück. Genau, von wem ist die Rede? Das Tragen teurer Kleidung, teure Wohnungseinrichtungen und der Besitz exklusiver Autos. Exklusiver Autos repräsentierte diese Personengruppe. Nicht mehr das Wohngemeinschaftsgefühl der 70er Jahre war gefragt, sondern der Juppies! Ja, genau. So könnten sie ausgesehen haben. So. Genau, kommen wir zur dritten und letzten Gruppe. Das wird jetzt leichter für alle. Auch diese Bewegung grenzt sich bewusst von bürgerlichen Normen und gesellschaftlichen Regeln ab. Das Fahren besonders modifizierter Motorräder, speziell Chopper, ist für Rocker, genau. Kriegen wir da, ja. Ja, und der Punkt, der jetzt ganz interessant ist eigentlich, was diese drei Gruppen, die ja so unterschiedlich auch sind, verbindet, ist, dass sie ihre Mitglieder durch das, was sie machen wollten, geprägt haben. Also ist eine Prägung hinter. Es ist nicht nur das Kleiden, sondern auch das, was dahinter steht und was wir als Leute, die vielleicht nicht zu diesen Gruppen gehören, auch mit diesen Leuten auch verbinden. Genau, und ich bin jetzt an der Stelle ganz gespannt, was Arne später vielleicht auch aus diesen Punkten macht in der Predigt und was das mit uns, die ja vielleicht keine Rocker sind, dann vielleicht zu tun hat. Nachdem wir jetzt drei Personengruppen kennengelernt haben, dürfen wir jetzt auch zwei Personen kennenlernen, die ihr vielleicht auch schon kennt. Und ich möchte dafür einfach mal vier Leute nach vorne bitten. Das wäre die Silke Körner, der Markus Wachovius, die Desiree Schnake und der Franz Josef Maas. Ihr könnt schon mal alle nach vorne kommen. Ladies first.
Ja, guten Morgen. Hört ihr mich? Soll ich so reden? Nein, so jetzt geht's. Guten Morgen, auch von meiner Seite. Wir haben, also Markus und ich haben die tolle Aufgabe, euch liebe Menschen vorzustellen, die gerne Mitglied in unserer Gemeinde werden wollen oder möchten. Und ich möchte euch Desiree Schnake vorstellen. Ich könnte jetzt ganz, ganz viel erzählen. Ich habe das Aufnahmegespräch mit Arne geführt, aber ich finde es immer schöner, wenn die Menschen selber etwas zu ihrer Person sagen, dann lernt ihr sie nochmal stimmlich kennen und einfach auch so ein bisschen von ihrer Art. Und wenn ihr mehr wissen wollt, als das Desiree sagen kann in dieser kurzen Zeit, die uns geschenkt wird, dann dürft ihr sie gerne auch ansprechen.
Ja, danke Silke. Genau, ich bin die Desiree. Ich bin seit 2016 jetzt hier in der Gemeinde und vor allem im Crossover darüber hergekommen. Und studiere eben jetzt hier in NRW Kultur- und Literaturwissenschaften, das mich hierher geführt. Und ja, ich bin mit Gemeinde aufgewachsen, ich bin so ein klassisches Gemeindekind, aber eben in der Baptistengemeinde, also andere Gemeindeform als jetzt die FEG. Und als ich dann zu studieren hergezogen bin, habe ich für mich, so wusste ich so, okay, ich möchte auf jeden Fall wieder eine Gemeinschaft haben und finden, die ich auch immer schon erlebt habe. Und ja, einfach im Crossover bin ich hier reingekommen, aber durch Mentoring, durch Hauskreise und durch einfach auch Gottesdienste und Gespräche außerhalb des Gottesdienstes bin ich eben auch hier geblieben und fühle mich hier einfach geistig zu Hause. Und für mich ist Gemeinde immer mehr als nur so ein lokaler Ort. Deswegen habe ich jetzt auch, sage ich mal, 3 Jahre gebraucht oder mir Zeit gelassen, bis ich gesagt habe, okay, ich möchte auch Mitglied werden. Aber es ist eben auch ein sehr wichtiger Ort, um das Gemeinschaft zu leben. Und deswegen, ja, ist das jetzt so ein Schritt für mich zum Gehorsam.
Ja, vielen Dank, Desiree, dass wir so einen kleinen Einblick in deine Person und in deine Beweggründe, hier Gemeindemitglied werden zu wollen, bekommen haben. Und wir haben ja noch jemanden, also spitz die Ohren weiter.
Genau. Also auch von mir einen herzlichen guten Morgen. Ich stehe hier vorne und ich freue mich total, dass ich den Franz Josef, wir dürfen ihn auch Francis nennen, heute hier vorstellen darf und dass der Anlass der Vorstellung derjenige ist, dass er Mitglied in unserer Gemeinde werden will. Ich erzähle ein bisschen was. Ich hatte mit Arne das Aufnahmegespräch. Ich weiß auch so ein bisschen aus unseren persönlichen Begegnungen, dass der Francis, der hat einen relativ weiten Weg machen müssen, um da zu stehen, wo er jetzt steht, weil er kommt aus einem Elternhaus, in dem Gott keine Rolle gespielt hat. Und dann hat ihn sein Leben und der Beruf doch sehr weit in Deutschland und in der Welt umhergetrieben. Aber Gott hat ihm immer irgendwelche Leute an die Seite gestellt, die freundlich, aber doch penetrant immer wieder darauf hingewiesen haben, dass es den Herrn da oben gibt. Und lange Zeit hat er sich gesperrt und gesagt, das ist nichts für mich. Gott. Gesträubt, genau, ne, mit Händen und Füßen. Aber irgendwann mal kam dann der Punkt, wo er gesagt hatte, also das ist so, ne? Der Jesus, das ist mein Herr, den habe ich lieb und den will ich auch als Herrn in meinem Leben anerkennen. Und dann kam die Taufe 2008, gar nicht weit weg von hier in Duisburg. Nein, er ist nicht im Rhein getauft worden. Es war ein ganz normales, ne, offenes Becken, Kinderplanschbecken, ne, so. Aber seitdem ist der Francis jemand, der Jesus von Herzen lieb hat und der auch sagt, von Jesus bekomme ich all das, was ich brauche in meinem Leben. Seit 3,5 Jahren ist er bei uns in der Gemeinde. Ihr habt ihn bestimmt schon alle gesehen, denn er lässt sich in der Größe ja auch nicht irgendwie übersehen. Und er hat für sich entschieden, ich möchte dieser Gemeinde angehören, denn diese Gemeinschaft hier ist meine Familie und hier kann ich im Glauben wachsen. Und so freuen wir uns, dass du dich dazu entschieden hast. Der Arne, ich habe das Gespräch geführt. Wir beide empfehlen und befürworten die Teilnahme, weil wir glauben, dass der Franz das eine Bereicherung für unsere Gemeinde sein wird. Wunderbar. Ne? Das dürfte alle klatschen. Wunderbar.
Dankeschön. Es ist immer schön, wieder neue Leute kennenzulernen oder auch Leute, die man schon lange kennt, kennenzulernen und die Möglichkeit zu haben, wieder neu auf sie zuzugehen und ihnen wieder ganz viele Fragen zu stellen. Das könnt ihr gerne nach dem Gottesdienst wahrnehmen. Und wir möchten jetzt gemeinsam ein zweites Lied singen. Passend, ein Leben für Gott. Und wir werden dabei die Kollekte einsammeln, die ist heute für die Belange der Gemeinde bestimmt.
Ihr Lieben, ich gehöre eigentlich zu keiner Gruppe der genannten Gruppen so richtig. Also ich bin Baujahr 59 und als ich dann heranwuchs, war ja die Hippie-Bewegung eigentlich schon durch. Aber als ich meine Frau kennenlernte, da waren wir also noch so ein bisschen die Ausläufer dieser Zeit. Und was damals ganz typisch war, man trug ganz schlabbrige Klamotten. Und das hatte den Sinn, dass man die Geschlechter nicht auseinanderhalten konnte. Man erkannte an der Kleidung, weil die so schlabberig war, einfach nicht, wer ist hier Frau und wer ist Mann. Und das lag auch daran, dass wir alle lange Haare hatten und man musste sich schon näher kommen. Und dann checkte man, ah, du bist jetzt Frau und du bist Mann. Das waren so die Hippies. Wir haben auch alles selbst gebartigt, auch ich noch im Unterricht gebartigt bis zum Anschlag. Und dann haben wir uns in solche Klamotten reingeworfen und irgendwie war das doch cool. Ich erinnere mich, meinen ersten Job, den ich so hatte, war so ein Aushilfsjob. Und dabei saßen wir zusammen und mein Mitarbeiter, der wohnte in einem Wohnwagen. Und das war auch sehr angesagt. Im Wohnwagen wohnen, keinen Strom und nichts, weil man etwas gegen die bestehende Wirtschaftsordnung hatte. Und ich habe so den Eindruck, im Moment gibt es junge Menschen, die haben auch wieder was gegen die bestehende Wirtschaftsordnung. Das kann also noch richtig interessant werden. Vor dem Wohnwagen wurde natürlich Cannabis geraucht. Später kamen dann die Yuppies und die standen mehr auf Kokain. Da bin ich nie angekommen und bei dem anderen war ich auch nicht so der Typ dafür. Also Rothändel rauchen ging noch, aber da hustete ich schon. Rothändel wissen die meisten wahrscheinlich auch nicht mehr, was das ist. Ah, super. Ohne Filter, klar. Und wir hatten eine Vorstellung damals von Jesus. Und zwar Jesus, irgendwie, das ist jetzt nicht so kulturzutreffend, aber der hatte natürlich blaue Augen, klar. Der kam irgendwo ganz hoch aus dem Norden, hatten alle blaue Augen. In allen Kinofilmen hatte Jesus stahlblaue Augen. Und er trug Jesus-Latschen. Die waren damals voll angesagt. Man trug diese Jesus-Latschen. Das war sowas Ähnliches wie heute Flipflops. Und Jesus trug auf jeden Fall Jesus-Latschen und wer so Dinge an den Füßen hatte, da fragtest du dich ganz automatisch, ist der jetzt ein Jesus-Anhänger? Ich weiß nicht, ob Jesus wirklich diese Latschen der 70er Jahre trug. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass die Faszination, die von Jesus ausging, einen ganz anderen Grund hatte. Jesus sprach Menschen an, und zwar im doppelten Sinne. Jesus sprach tatsächlich Menschen an, er ging auf sie zu und er wechselte mit ihnen Worte. Er machte nicht nur Smalltalk, sondern er hatte auch etwas zu sagen. Und Jesus bot etwas an, was sie andernorts nicht so fanden. Jesus bot den Menschen an, nämlich dasselbe dynamische Leben zu leben, das er lebte. Und bei 12 Jungs war er sofort erfolgreich damit. Die schlossen sich ihm an und später kamen viele noch dazu und dann wusste man, das sind die Jesus-Jünger, die folgen diesem Rabbi Jesus von Nazareth nach. Bei diesem Rabbi gab es etwas Besonderes zu beobachten, nämlich es gab keine Diskrepanz zwischen Kopf und Herz. Es gab keine Diskrepanz zwischen Wort und Tat und Theorie und Praxis und auch keine Diskrepanz elitärer Art von wegen, ich bin ein geistlicher Lehrer und ihr bewegt euch da in den Niederungen. Dieser Mann wusste anzupacken, der war Zimmermann und der verstand etwas von der Beziehung mit Gott. Jesus hatte eine Botschaft, ja, er war selber diese Botschaft. Er war an Menschen interessiert und das hatte Auswirkungen auf die Leute. Auf ihr geistliches Leben und auf das, was daraus resultierte. Und Petrus und Johannes, die beiden gehörten zu seiner Truppe, auch sie waren einfache Leute. Und das lest ihr in dem ersten Text auf euren Zetteln. Petrus und Johannes stehen vor dem jüdischen Rat, das waren die religiösen Führer der damaligen Zeit, und die Mitglieder des jüdischen Rates waren überrascht, mit welcher Sicherheit Petrus und Johannes sich verteidigten, obwohl sie offenkundig keine Gelehrten waren, sondern einfache Leute. Es war ihnen schnell klar, dass die beiden zur Gefolgschaft Jesu gehörten. Die merken also, diese beiden Männer, Petrus und Johannes, die folgen diesem Jesus nach. Man könnte auch sagen, die hängen regelrecht an dem. Und die, weil sie so an ihm hängen, weil sie in solch enger Beziehung zu ihm stehen, sind sie unerschrocken, mutig und fest. Nicht gebildet stehen sie vor diesen hochgebildeten Leuten, die einen elitären Dünkel mit sich tragen, übrigens auch eine besondere Kleidung natürlich anhaben. Das gehört immer dazu, wenn man etwas Besonderes sein will. Und vor diesen Männern des Hohen Rats stehen also die beiden in ihren einfachen Klamotten, möglicherweise in diesen Jesuslatschen, auf jeden Fall schlichte, einfache Menschen. Aber in ihnen ist etwas besonders. Sie sind mutig, sie lassen sich nicht verschrecken, sie sind fest. Denn 3 Jahre lang waren sie mit dem Mann gegangen, diesem Jesus, der ihnen genau das vermittelt hatte, der sie geprägt hatte, aufrecht zu gehen, mutig zu sein und fest. Diese 3 Eigenschaften nennt der Apostel Paulus, wenn er seinen Brief an die Christen in Philippi richtet. Da lesen wir, er sagt, lasst euch auf keinen Fall durch eure Gegner einschüchtern. Das ist der Vers 28 in dem letzten Text auf eurem Manuskript. Lasst euch auf keinen Fall durch eure Gegner einschüchtern. Als diese Sondergruppe der Christen waren sie immer besonders herausgefordert, sich zu diesem Jesus, in dessen Beziehung oder in dem sie in Beziehung standen, auch zu stellen, das durchzuhalten. Weil du mit Jesus in Beziehung stehst, prägt das dein Leben. Das ist mir wichtig, heute Morgen dir zu sagen. Weil du mit Jesus in Beziehung stehst, deshalb prägt es dein Leben. Ich sage nicht, wenn du mit Jesus in Beziehung stehst, prägt es dein Leben. Sondern als Christ, als getaufter Mensch, der den Heiligen Geist empfangen hast, bist du mit Jesus in Beziehung stehend. Und weil das so ist, prägt es dich. Das kann nicht anders sein. Jeder, der Christ als Christ mit Jesus unterwegs ist, unterliegt seiner Prägung. Vielleicht fragst du dich, wachse ich im Glauben überhaupt? Jetzt bin ich vielleicht schon lange dabei. Ich habe mich mit 18 taufen lassen, jetzt bin ich 60, ganz schön lange Zeit. Und vielleicht bist du ähnlich lange mit Jesus unterwegs oder viele Jahre kürzer, spielt keine Rolle. Die Frage, die wir manchmal haben, ist, wachse ich überhaupt in meiner Beziehung mit Jesus? Und da ist es mir wichtig, dass wir erkennen, weil wir mit Jesus unterwegs sind, trägt sich ein geistliches Wachstum, ein Wachstum in uns zu. Paulus deutet das an, dass es sich letztlich dabei um das handelt, was den Sinn unseres Lebens ausmacht. Das Wichtigste ist, das ist der letzte Text auf eurem Zettel, Vers 1, Philipper 1, 27. Das Wichtigste ist, führt euer Leben in der Gemeinde so, dass ihr der guten Nachricht von Christus Ehre macht. Der Nachricht von Christus Ehre machen. Du wächst in der Beziehung mit Jesus nicht, wenn du das und das und das und das alles tust, sondern wenn dein Denken, wenn deine Gesinnung, dein Herz ausgerichtet ist auf diesen Jesus und in dieser Verbindung mit ihm offenbart sich dir ein neues Leben. Das geschieht wie von allein. Das kann nicht anders sein. Denn der Heilige Geist lebt in dir und der spricht in dir. Wir folgen keiner Idee nach, um die man sich ständig selber kümmern muss, mit irgendwelchen Regeln und Vorsätzen, sondern es geht letztlich darum, dass wir uns in diese Lebensgemeinschaft mit Jesus hineinstellen. Und was dazu gehört, das schauen wir uns in der Predigt jetzt noch ein bisschen an. Also Paulus sagt, das Wichtigste ist, führt euer Leben in der Gemeinde so, dass ihr der guten Nachricht von Christus Ehre macht. Das klingt ja gut. Aber wie soll das denn funktionieren? Nun, wie funktioniert's? Vielleicht hast du oder ganz sicher die meisten von uns haben eine Fremdsprache erlernt oder sind dabei. Manche unserer ausländischen Geschwister hier sind dabei, die deutsche Sprache als Fremdsprache zu lernen. Andere lernen in der Schule Englisch, Französisch, Spanisch, was weiß ich. Aber jeder von uns weiß, gleich welche Sprache du lernen willst, es bedeutet Ausdauer und Üben. Du lernst keine Sprache ohne Üben und Ausdauer. Geht nicht. Macht zwar nicht unbedingt Riesenspaß, aber anders geht es nicht. Bei dem Sport ist es genauso. Also es sind diese furchtbaren Szenen vor dem Spiegel, vor dem du morgens stehst, manchmal abends auch, aber dann geht man ja ins Bett, macht die Augen zu. Aber vor diesem Spiegel verrät dir ein Geheimnis, nämlich, lieber Freund, ohne Bewegung und Sport wird es nicht gehen. Du musst dich bewegen. Nur Chips essen, das ist es nicht. Körperliche Fitness erfordert Ausdauer und Training. Ganz klar. Jeder, der Sport lernt oder übt, weiß das. Wenn du schon 14 Tage aufhörst, deine Sportart auszuüben, fängst du mit dem gleichen Gewicht in deiner Muckibude an und schon hast du Muskelkater. Komisch. Du rennst dieselbe Strecke durch den Wald und bist völlig außer Atem. Das merkst du nach 14 Tagen schon deutlich, weil du nicht in Übung bist. Ich bin gestern mit einem jungen Mann durch die Gegend gefahren, der hat gerade einen Tag seinen Führerschein, 2 Tage. Ja, und ich sag ja, also brauch ja Übung, also man muss es ja lernen. Ne? Also jetzt hast du den Schein, aber jetzt brauchst du es ja Übung, musst du ja lernen. Also ich mit ihm in das Auto gesetzt und ich muss sagen, ganz ehrlich, ja die ersten Meter, ich bin ja nun kein Fahrlehrer, also es war mir ein bisschen mulmig, muss ich sagen. Leichter Klammergriff da. Ich denke, warum hast du so schwitzige Hände? Also hast du irgendwie leichte Verspannung. Es löste sich aber, weil der machte das richtig gut und er wird es immer besser machen und immer sicherer sein in jedem Kreisel, an jeder Ampel und an jedem Rechtsabbieger mit grünem Pfeil, dann, wenn er es übt. Wer von euch also den Führerschein hat und der eine und andere hat ihn und fährt nicht, ich kann dir nur sagen, setz dich in die Kiste und fahr. Es ist nur eine Frage der Übung. Überwinde diese Hemmung. Übe. Also, für das Leben mit Jesus funktioniert es genauso. Es braucht Übung. Es macht einen Unterschied zwischen dem vorübergehenden Versuch, Christus ähnlich zu sein, und der Übung bzw. dem Training in Christus Ähnlichkeit. Paulus hat dem Timotheus nicht gesagt, versuche mit aller Kraft so wie Christus zu sein. Dann bist du verspannt, verkrampft, versuchst mit aller Kraft wie Christus sein. Paulus sagt dem Timotheus, übe dich darin, Training, übe dich darin, ein Leben nach Gottes Wille, wörtlich heißt das da, in Gottes Furcht und Frömmigkeit zu führen. Also damit beginnt Glaubenswachstum, dass wir uns in Gottes Furcht und Frömmigkeit diesem Jesus als Herrn aussetzen. Dass wir uns das bewusst machen, dass du dir bewusst machst, mit wem du da umgehst, im Gebet, im Bibellesen, im Alltag. und schminken wir uns das ab. Niemals werden wir perfekt sein, frei von Sünden. Aber du darfst eine Bewegung erwarten. Damit kannst du fest rechnen. In der Christusbeziehung wächst du. Du wirst nämlich innerlich verwandelt. Also vor dem Spiegel stehend sagte ich eben, durchlebe ich innere Konflikte, die sehen so nämlich aus, durchlebt nun die Seele den gleichen Verfall wie der Körper. Durchlebt die Seele den gleichen Verfall wie der Körper. Der Körper wird nun mal älter und irgendwann rostig und dann, ja, kannst du auch nichts machen. Aber wie ist es denn mit der Seele? Paulus sagt einmal, meine Seele wird von Tag zu Tag erneuert. Was meint er denn damit? Ganz sicher nicht, dass sich der Glaube mit der Zeit abträgt. Aber viele Christen empfinden das so und du vielleicht auch. Und viele Christen in der Christenheit haben genau das so empfunden und sie kamen auf eine super Idee. Und sie haben gesagt, wir wissen jetzt, wie es geht. Wir leben asketisch. Wir zeigen Jesus, dass wir volle Kanne zu ihm gehören, ganz und gar. Und dann haben sie sich Dinge überlegt, wie wir essen manche Sachen überhaupt nicht mehr. Andere haben aufgehört, ganz zu essen. Wieder andere sagten, ja, wenn du ganz mit Jesus leben willst, dann musst du dich allem sexuellen Umgang enthalten, sogar in der Ehe. Bloß kein Sex in der Ehe, dann bist du ganz bei Jesus. Andere haben gesagt, Martin Luther war so einer, ich geißel mich, bevor er seine Reformation erlebte. Selbstquälerisches Verhalten, ich füge mir also Schmerzen zu, welcher Art auch immer, und damit zeige ich Jesus, wie toll ich dich finde und wie lieb ich dich habe. Es gibt auch die sanftere Methode, die nenne ich Marathon-Bibel lesen. Ich zeige Jesus, wie toll ich ihn finde, weil ich Bibel lese, Bibel lese, Bibel lese, Bibel lese. Oder weil ich stundenlang im Gebet auf Knien rutsche, ich weiß es nicht. Aber immer haben sich Menschen Wege überlegt, um durch asketische Übung Gott ihre Liebe zu zeigen. Aber ihr Lieben, alles Erzwungene ist kein Gottesdienst. Diese asketischen Bestrebungen, die gab es schon im Neuen Testament und Paulus warnt im Timotheusbrief die Gemeinde davor, sich in körperlichen Entbehrungen zu üben. Das ist der zweite Text. Übe dich darin, ein Leben nach Gottes Willen in Gottesfurcht oder Frömmigkeit zu führen, denn jetzt kommt's, sich nur in körperlichen Entbehrungen zu üben, nützt kaum etwas. Paulus warnt also die Gemeinde davor, sich in körperlichen Entbehrungen zu üben oder Entbehrungen welcher Art auch immer. Einfach formuliert, trainiere keine selbstentdachten Entbehrungen. Zu dieser Fehlentwicklung hat die Frömmigkeit und die Jesusliebe immer wieder Christen verleitet. Aber das bringt dich im Glauben nicht weiter. Die Ausgestaltung deiner Jesusbeziehung bewegt sich vor allem auf zwei Ebenen. Die persönliche Hingabe an Christus ist das Erste. Und das Zweite oder das Erste ist also Gottesfurcht lernen, im Gebet mit Jesus stehen, im Gespräch mit Jesus bleiben, mit Gott, mit Jesus, dem Heiligen Geist. Das ist das Erste. Übe dich darin, ein Leben nach Gottes Willen, also in Gottesfurcht und Frömmigkeit zu führen. Wir können auch sagen, das ist innere geistliche Zuwendung zu Jesus. Und Gebet ist dabei die Chance, Gott besser kennenzulernen. Also mach dir bewusst, mit wem du in Beziehung stehst. Gottesfurcht, Frömmigkeit, Gebet, Bibellesen, Abgeschiedenheit, das braucht es in der Nachfolge. Ruhe, Beichte, also Bekenntnis der Schuld, Gottesdienst, das gehört in die Beziehung mit dem dreieinen Gott hinein. Das ist Ausdruck von Frömmigkeit und Gottesfurcht. Und darin lernst du, Gott zu vertrauen, was das etwas Innerliches ist. Im Gespräch mit Jesus lernst du ihm vertrauen. Und das gilt es auch zu üben. Und darin ehren wir Gott. Philipper 1, Vers 27. Macht Gott Ehre, führt euer Leben in der Gemeinde so, dass er der Nachricht von Christus Ehre macht. Das zweite geht um die praktische Erprobung des Glaubens. Die Ausgestaltung deiner Jesus-Beziehung bewegt sich auf zwei Ebenen. Die persönliche Hingabe an Christus, hatten wir gesagt, ist das erste. Und die praktische Nachfolge ist das zweite. Paulus fährt nämlich fort in 1. Timotheus 4, Vers 8. Die Ausübung des Glaubens, jetzt sind wir also beim Gehorsam Gott gegenüber, oder wir können auch sagen, die praktische Erprobung, die nützt in jeder Hinsicht. Nicht die selbsterdachten Kasteiungen, die Übungen, die wir uns überlegen, sondern die Frömmigkeit und die praktische Ausübung des Glaubens. Das, sagt Paulus, dieser Gehorsam Gott gegenüber nutzt in jeder Hinsicht. Sich im geistlichen Leben zu trainieren bedeutet deshalb, gute Angewohnheiten einzuüben, so dass wir nach innen und nach außen verwandelt werden. Und zwar dafür, damit wir nicht mehr nur in besonderen Gelegenheit versuchen, das Leben, das Jesus uns brachte, zu gestalten. Also wir kennen, glaube ich, alle dieses situative Reagieren. Nochmal Auto fahren, du fährst schon länger und du kannst das unheimlich gut. Ist mir gestern auf dem besten Hellweg hier auf dem Ring passiert. Also, vor mir standen so zwei Megakisten Autos, also so ein ganz dicker Ami-Schlitten und so ein AMG Mercedes. Der AMG Mercedes, weiß ich zufällig, hat 600 PS und der dicke andere wahrscheinlich ähnlich. Auf jeden Fall, wir standen da alle in der Schlange, nichts ahnend, aber ich hörte schon den Motoren fauchen. Und dann ging's auch ab, Qualm auf der Straße, ab, volle Kanne. Und der mit dem Mercedes zieht rechts rüber vor den anderen, der voll in die Bremse, alle anderen auch. Und nächste rote Ampel, super. Und dann wird's ja irgendwann gelb und wir hörten schon wieder die Motoren. Und ihr wisst, was geschah, es wiederholte sich mehrfach, bis wir zur nächsten Kreuzung kamen. Und da waren schon zwei irgendwie ineinander kollidiert, so dass das Rennen, das wir gerade fuhren, beendet war. Situatives Verhalten kennen wir. Ich hoffe das, dass du nicht auf dem Ring dermaßen fährst, also auf dem Nürburgring gern, aber nicht hier auf unserem in Dortmund. Das andere kennst du aber wahrscheinlich. Wenn dir sowas passiert, dann ist man doch geneigt, den zu machen. Ist verboten, dürft er nicht. Aber man ist geneigt dazu. Und wenn dich einer so knapp überholt, dann schimpfst du los. Wer kennt es? Keiner. Also keiner kennt das. Einer kommt so schräg rüber, bedrängt dich auf der Autobahn. Du fährst immer deine 100 ganz links. Und du sagst, dieser Idiot, warum fährt er mir so eng auf? Da sind doch noch zwei freie Spuren rechts neben mir. Und noch ein Parkstreifen. Könnte, ja. Also, situatives Verhalten, wir kennen das. Im Augenblick, das kann einem in tausend Situationen passieren, reagieren wir einfach aus einem starken Gefühl heraus. Und es hilft, das ist mein Beispiel dafür, nichts, wenn du immer nur im Augenblick sagst, jetzt muss ich aber gelassen sein. Sondern du wirst merken, wenn du entspannt zum Arbeitsplatz fährst und dir passiert so etwas und du hast keinen Zeitdruck, dann nervt dich das überhaupt nicht. Es macht den Unterschied in dir, wie du damit umgehst. Und das hat was damit zu tun, wie du selber drauf bist. Übertragen auf das Leben mit Jesus ist es ganz ähnlich. Wir können nicht nur in der Situation, im Augenblick, plötzlich mit Jesus umgehen und sagen, Mensch, wie macht man das jetzt als Christ? Sondern wenn du dich seiner Prägung aussetzt, dann wird dich das umgestalten, dann wirst du anders unterwegs sein, dann wirst du bestimmte Sprüche nicht klopfen und dann wirst du anderen Menschen mit Achtsamkeit gegenübertreten. Die Bibel spricht deswegen mehrfach von diesem kontinuierlichen Üben, bei dem heiligen Angewohnheiten zu einem Teil deiner Persönlichkeit werden. Es geschieht, ohne dass du es merkst, wenn du dich dem Lebenszeugnis Jesu aussetzt. In unserem Garten stehen Tulpen. Ich gucke mir unheimlich gern die Tulpen an und ehrlich gesagt, ich gehe jeden Tag raus und schaue nach diesen Tulpen. Warum mache ich das? Weil ich denen so gern beim Wachsen zusehe. Ich finde das absolut faszinierend. Die wachsen derzeit so schnell, es ist ja viel zu warm. Und deswegen kannst du denen jeden Tag beim Wachsen zusehen. Und da stehe ich vor der Tulpe und sie hält mir eine Predigt. Und sie fragt mich, Arne, glaubst du, dass ich weiß, dass ich wachse? Nee, sage ich, das weißt du nicht. Aber ich sehe, dass du jeden Tag wächst. Ich sehe das. Und ich sehe es deswegen, dass sie wächst, weil sie im Licht steht. Weil es um sie warm ist. Und ich sehe auch, dass die Tulpen, die bei uns im Schatten stehen, noch nicht so weit sind wie die, auf die schon relativ viel Sonne fällt. Aber die Tulpe weiß von ihrem Wachstum nichts. Und so weißt du vielleicht auch nicht, dass du geistlich wächst. Kümmer dich darum nicht, mit besonderen Übungen, hatte ich gesagt, sondern stell dich einfach in das Licht Jesu. Geh mit ihm um. Bete, befass dich mit dem Glauben und übe im täglichen Training. Dann wächst du von ganz allein. Am Ende dieses Textes gibt es etwas Merkwürdiges, Vers 29. Philipper 1, 29, da lesen wir, Gott hat es euch geschenkt, etwas für Christus zu tun. Und jetzt kommt es, ihr dürft nicht nur an ihn glauben oder ihr dürft ihm nicht nur vertrauen, sondern ihr dürft auch für ihn leiden. Das hat mich gestört. Also ich darf ihm vertrauen. Jesus, danke. Und jetzt sagt er, Gott hat es dir, Arne, auch geschenkt, dass du für mich leiden darfst. Boah. Ich habe mich gefragt, was ehrt am Leiden Gott? Es geht ja um unser Leben, das Gott ehrt. Und ich denke, der ein und andere von uns leidet an diesem, an jenem. Du kannst körperlich leiden, du kannst seelisch leiden. Und es ehrt Gott, wie du mit diesem Leiden umgehst. Der historische Bezug damals war Verfolgung. Haben wir glücklicherweise hier in unserem Land derzeit so nicht. Aber dieser Hinweis des Paulus, glaube ich, ist für dich und mich trotzdem wichtig. Dass also auch im Leiden, da wo wir uns schwach fühlen, unvollkommen, dass wir auch darin Gott ehren können, und dass wir sogar gewürdigt werden, so heißt es hier, für ihn leiden zu dürfen. Denn dann ist auch das Bekenntnis auf ihn, an Jesus gefordert. Das Festhalten von Petrus und Johannes, was wir anfangs hörten. Das ist für den einen und anderen, für uns heute die Ausübung des Glaubens und auch der Gehorsam Gott gegenüber, im Leiden zu bleiben. Also Verzicht zu üben zu Gottes Ehre. Vielleicht hast du eine Einschränkung, eine Behinderung und deswegen kannst du dies und das und Jesus nicht tun. Darüber kann man sich quälen und sein Leben aufreiben. Man kann aber auch sagen, hat dieser Vers mir vielleicht etwas zu sagen? Ich darf ihm nicht nur vertrauen, sondern ich darf meine Ehrerbietung Gott gegenüber dadurch zeigen, dass ich dieses Leid trage und wie ich das tue. Ich habe euch schon einmal gesagt, dass ich ganz hohen Respekt habe vor Menschen, denen ich das abspüre. Menschen, die ihr seelisches Leid oder ihr körperliches Leiden oder auch die äußere Not, auch die äußere Armut in Würde und Vertrauen tragen, das ehrt Gott. Kommt zum Schluss die persönliche Hingabe an Christus, wie wir sie im innerlichen Gebet pflegen, und die praktische Nachfolge, weil dich Jesu Lebenszeugnis prägt. Diese beiden Bilder geben dir den Platz für Gott in deinem Leben vor. Und darauf liegt die Verheißung, das Versprechen Gottes, dir das Leben zu schenken, und so heißt es im Text, und zwar das gegenwärtige und das zukünftige Leben, aber eben auch das gegenwärtige. Der Weg, die Dinge aus dem Kopf ins Herz zu bekommen, über den wir oft so nachdenken, ist es, sich im Vertrauen, im Denken und im Handeln und im Beten, im Glauben, im Ausrichten, in einem neuen Denken auf Gott auszurichten. Der Weg besteht darin, dass du dich übst, Tag für Tag im Umgang mit Jesus zu leben, Jahr für Jahr. Ich bin jetzt viele, viele Jahre Christ, aber an dieser Übung hat sich überhaupt nichts geändert. Jeden Tag, Tag für Tag, Woche für Woche, Monat für Monat und Jahr für Jahr. Gott suchen im Inneren und ihm nachfolgen im Äußeren. Ich gebe zu, das klingt vielleicht nicht wirklich sexy. Und es ist auch wirklich schwer, daraus einen tollen Slogan zu machen. Aber es ist eine erfahrbare Wirklichkeit, dass das dein Leben, deins und meins bereichert. Die Beziehung zu Jesus erfordert den Einsatz, die Gestaltung deines ganzen Lebens über Jahre, über Jahrzehnte bis zu deinem Lebensende hin. Und die Herausforderungen und die Wege in diesem Leben sind immer wieder andere. Aber jeder neue Tag bietet dir diese Chance, mit Jesus in Beziehung zu stehen. Und dazu lädt er dich ein. Amen.
gewartet und gewacht. Wann kommt der Morgen, die da? Ich will dich sehen. Ich will dich sehen. Ich hatte alles, was mich hält, was mir genügt in dieser Welt, ist dich zu sehen. Von dieser Schönheit, die ich hab, ich hab noch nie eine Liebe wie die deine gefunden. Nichts kann mich trösten wie ein Blick von dir. Stiller Begleiter meiner einsamen Stunden. Freund bist du. Du bist ein Gott, der seine Kinder liebt, der als dein Vater ihr Verlangen sieht. Niemand und nichts baut dir jemals gleich, du Herr. Du zeigst dich uns als ewig treuer Freund und weißt genau, wie unser Herz ist mein. Gib uns viel von dir immer mehr. Gib uns viel von dir immer mehr. Gib uns viel von dir immer mehr.
Ihr dürft euch setzen. Ich möchte euch was sagen. Vor allen Dingen möchte ich Gott danken für den Raum der Stille und was ich dort erleben durfte am 14.01., am Freitagmorgen. Ich kann gar nicht beschreiben, wie es war, als Gott mich dort mit seinem Frieden füllte. Ganz voll. Kein Verstehen, sondern nur Staunen. Der Friede fuhr mit mir in die Stadt. Er ging mit mir zur Routineuntersuchung bei der Frauenärztin. Sie ertastete etwas in der Brust. Der Friede blieb und er blieb auch beim Ultraschall, wo sie was fand, was ihr überhaupt nicht gefiel. Ich bekam eine Überweisung für die Mammographie und Biopsie. Der Friede blieb unverändert den ganzen Tag und die Nacht. Und ich konnte es nicht verstehen. Aber es war wunderbar. Im Laufe des nächsten Tages ließ dieses Gefühl nach, verschwand aber nicht. Ich wusste und weiß, was Krebs an Leiden mit sich bringen kann. Ich habe es erlebt, mein Mann starb an Krebs. Ich hatte mir also nichts vorgemacht, aber ich fühlte mich bei Jesus geborgen. Mit Mammographie und Biopsie kam dann die Gewissheit, dass ich einen aggressiven, schnell wachsenden Krebs habe. Aber Lieder, Bibelverse und Gebete haben mich mit Freude erfüllt. Ich kann es nicht erklären. Wenn Gott wirkt, kann man nur staunen. Das alles klingt jetzt so, als wäre ich eine Glaubensheldin. Wäre schön, aber die Angstattacke kam mit der Sturmwarnung. Wie sollte ich zur stationären Aufnahme für die Untersuchungen bei dem Sturm kommen? Nur noch Sturm im Kopf, Sturm, Sturm, Sturm und Angst wie die Jünger im Boot. Was würde passieren und so weiter und so weiter. Es dauerte, bis ich mich wieder auf Jesus besann, den Herrn über Wind und Wellen. Und dann verschwand die Angst. Die zweite Attacke kam im Krankenhaus. Anfangs war ich auf Chemo und OP hingewiesen worden. Als dann später auch noch Strahlentherapie ins Spiel kam und davon die Rede war, war das ein heftiger Schlag. Aber es kam ein Lied in Herz und Sinn, was ich die ganze Zeit immer wieder auch hatte. Und ich wusste, dass Jesus mit mir durch diese Therapie gehen kann. Wie auch immer. Das glaube ich ganz fest. Und jetzt bitte, hört alle ganz genau zu. Bitte alle. Ich habe nämlich noch Bitten für euch. 3 Stück. Und nicht nur für mich, sondern auch für Claudia und Stefan. Bitte. Keine, aber absolut keine gut gemeinten Ratschläge und Tipps, wie anderen geholfen wurde. Das hilft uns überhaupt nicht. Da wollen wir nichts, absolut nichts von hören. Aber was ihr tun könnt, ihr könnt beten für uns und lasst euch dabei vom Heiligen Geist bitte führen. Außerdem könnt ihr uns immer wieder erinnern, auf Jesus zu schauen. Und ihn nicht aus dem Blick zu verlieren. Das hilft auch. das hilft. Und außerdem hilft es nicht nur uns, sondern es hilft uns allen. Wir können uns alle mal immer wieder daran erinnern, auf Jesus zu schauen und zu sehen, ob er noch bei uns ist oder wir noch bei ihm sind. Danke für eure Gebete und Unterstützung. Der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.
Bleib mal hier. Das, was du hier erzählt hast, Dagmar, hat mich sehr erschüttert, aber auch auf der anderen Seite total beeindruckt. Dein Zeugnis, das du hier abgegeben hast und dein Vertrauen, das du in Gott setzt. Und ich würde gerne einfach noch für dich beten. Lieber Vater im Himmel, hab Dank, dass Dagmar mit dir geht und hab Dank für das, was sie uns erzählt hat und dass sie dieses große Vertrauen in dich setzt und dass sie den Frieden in dir spürt. Herr, wir wissen nicht genau, was jetzt alles auf sie zukommt. Es hört sich alles sehr dramatisch an. Und diese Untersuchungen und Behandlungen sind alle nicht ohne. Ich bitte dich, dass du bei jedem Schritt bei ihr bist, dass du bei den Ärzten bist, dass du ihre Hände führst und ihre Gedanken leitest. Herr, bitte sei auch bei Dagmars Familie, bei Claudia, bei Stefan und bei den Kindern. Schenke ihnen die Kraft, die sie brauchen, um das mitzutragen. Sei du bei ihnen allen, sei du bei Dagmar, segne du sie ganz besonders und schenke ihr Gesundheit. Amen.
Und wenn ihr noch was tun wollt, dann betet auch für meinen Sohn und seine Familie, die kennen Jesus nicht. Und ja, Gebet kann auch sie irgendwie kräftigen und stärken. Denkt mit an sie.
Wir sind fast am Ende des Gottesdienstes angekommen. Und mir obliegt es jetzt, auf die Rückseite des Flyers einen Blick zu werfen. Das könnt ihr, das kannst du gerne auch machen. Und mal in die nächste Woche zu schauen. Ich habe gerade eben festgestellt, als ich die Punkte durchgegangen bin, wer nächste Woche noch nichts geplant hat, für den steht jetzt der Plan quasi auf der Rückseite. Beginnt ab Donnerstag, da ist der Seniorenkreis. Im Anschluss daran darf ich ganz herzlich einladen zum Gebetsworkshop um 19.30 Uhr. Da geht es um das innerliche Gebet und die Beziehung mit Jesus. Am Freitag Gipfelstürmer, am Samstag für die, die sich noch sportlich betätigen wollen, Beachvolleyball. Denkt da an die Anmeldung. Und nächsten Sonntag im Anschluss an den Gottesdienst gibt es dann gemeinsames Mittagessen. Also auf jeden Fall nächste Woche schon ganz schön viel los. Ich habe mir noch einen Punkt aufgeschrieben. An den ich auch noch erinnern möchte. Und zwar am 7.3. findet wieder ein Taufseminar statt. Ach, das ist auch sogar auf dem Flyer drauf. Ja, genau. Gut, dass ich es mir doppelt aufgeschrieben habe. Ganz genau. Also auch da, wer sich da für das Thema Taufe interessiert, könnt ihr auch da an dem Taufseminar teilnehmen. Ja, wir sind am Ende des Gottesdienstes jetzt angekommen, auch danach. Und ein paar letzte Punkte sind dann noch. Zum einen haben wir wie immer die Gesprächsinsel, an der Mitglieder der Gemeindeleitung für euch zur Verfügung stehen, mit denen ihr ins Gespräch kommen könnt. Neben den Leuten aus der Gemeindeleitung gibt es natürlich auch hier vorne in den ersten Reihen wieder Mitglieder unseres Gebetsteams, die mit euch und für euch gerne beten, wenn ihr da Anliegen habt. Wenn, egal welcher Art von Anliegen, die ihr dann einfach zu Gott bringen möchtet oder wo ihr einfach möchtet, dass jemand mit euch betet. Und für alle die das nicht wahrnehmen wollen oder im Anschluss daran, können gerne draußen vor dem Saal mit allen anderen Leuten ins Gespräch kommen und einfach noch ein bisschen die Zeit hier gemeinsam genießen. Und jetzt darf ich unseren Pastor Arne nach vorne bitten, für uns den Segen zu sprechen.
Danke. Wir hören ein Zuspruchswort von Jesus Christus, unserem Herrn, aus Johannes 15 und von dem Apostel Petrus aus dem ersten Petrusbrief. Jesus, dein Herr, spricht: Wer meine Gebote annimmt und sie befolgt, der liebt mich wirklich. Und wer mich liebt, den wird mein Vater lieben. Auch ich werde ihn lieben und ihm meine Herrlichkeit offenbaren. Denn ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wer mit mir verbunden bleibt, so wie ich mit ihm, bringt reiche Frucht, aber ohne mich könnt ihr nichts tun. Friede sei mit euch allen, die ihr mit Christus Jesus verbunden seid. Amen.